Der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist lädt uns ein, auf ihn zu hören. Ich möchte deshalb beten. Vielen Dank, unser Vater im Himmel, dass du dich uns mitteilst. Lass es auch jetzt geschehen und segne dazu unser Reden und unser Hören, dass dein Wort bei uns ankommt und du Einfluss auf unser Leben nimmst. Vielen Dank, dass du für uns da bist. Amen. Einen kurzen Hinweis nur im Vorfeld. Beim letzten Mal war es schon so, da war es an der Seite. Jetzt hatte ich vor ein paar Tagen eine Zahnoperation hier im vorderen Bereich. Es mag sich vielleicht nicht ganz astrein anhören, alles wie sonst. Ich bitte das zu entschuldigen und einfach so, wie ich es persönlich versuche, auf den Inhalt zu achten und nicht so sehr darauf, ob alles sauber gesprochen ist. Ja, die Zeit der Beschränkungen wegen der Infektionsgefahr fordert uns alle noch heraus. Das ist ja in Krisenzeiten generell so, dass unsere Überzeugungen, mit denen wir sonst leben, nochmal besonders geprüft werden. Ob sie auch fürs Leben taugen. Ob sie auch dann durchhalten, wenn es eng wird. Für Menschen, die Gott vertrauen, gibt es auch immer wieder Zeiten, in denen in Frage gestellt wird, wie sinnvoll es eigentlich ist, sich an Gottes Gebote zu halten. Ob das eigentlich fürs Leben taugt. Ob das durchhält. Dabei wird von vielen dann, manchmal auch nicht ganz angemessen, unterschieden zwischen dem, was wir dazu im ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, lesen und was wir dazu im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament, lesen. Darin wird ja uns besonders von Jesus Christus berichtet und vielen erscheint es, als ob da ein Widerspruch besteht. Schon als Jesus auf unserer Erde lebte, war bei vielen seiner Zeitgenossen der Eindruck entstanden, er würde es mit Gottes Geboten im Alten Testament nicht so genau nehmen. In der sogenannten Bergpredigt erklärt Jesus nun die Maßstäbe, die für die gelten, die ihm folgen wollen. Wir befinden uns heute beim dritten Teil der Predigtreihe, in dem es darum geht, welche Bedeutung Jesus eigentlich den Geboten des Alten Testaments beimisst. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Jesus spricht dort: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. An der Beschränkung oder an den Beschränkungen zur Virusbekämpfung stören wir uns ja wahrscheinlich alle hier und da und so langsam wird es auch lang. Heutzutage erscheint es in unserer Gesellschaft ja ohnehin unüblich, dass uns jemand Vorschriften macht, wie wir leben sollen. In diesem Zuge ist im Laufe der Zeit auch in christlichen Gemeinden immer mehr die Frage entstanden oder auch die Versuchung entstanden, Gottes Lebensregeln, die er uns mitgegeben hat, in Frage zu stellen und auch umzuwerten. Umso interessanter wirken die Worte von Jesus. Und umso wichtiger ist es wohl, genau hinzuhören, was er uns damit eigentlich sagen will. Wir stellen uns dieser Herausforderung unter dem Titel: Nehmt Gott ernst. Nehmt Gott ernst. Dabei möchte ich zwei Aspekte herausheben. Der erste ist: Gott hat geredet. Und der zweite: Gott will uns verändern. Also als erstes: Gott hat geredet. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten, man könnte auch übersetzen, außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen, sagt Jesus. Mit dem Gesetz und den Propheten sind die heiligen Schriften des Alten Testaments gemeint. Dort haben Menschen vom Geist Gottes bewegt, aufgeschrieben, wie Gott sich ihnen gezeigt hat und was er ihnen gesagt hat. Das ist für mich immer wieder ein Grund zum Staunen. Gott hat sich uns Menschen mitgeteilt. Und das, wo wir ihn doch oftmals am liebsten mal loswären. In seinem Sohn ist er dann in diese Welt getreten und hat sich am deutlichsten zu erkennen gegeben und ausgesprochen mit uns. Und dieser Sohn erklärt uns nun, ich bin nicht gekommen, um das bisher von Gott Mitgeteilte außer Kraft zu setzen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Da macht er deutlich, wie die Schriften des Alten Testaments und die Schriften des Neuen Testaments, beziehungsweise er als Person, und daraus sind ja dann die Schriften des Neuen Testaments entstanden, wie das zusammenhängt. Die Versprechen der Gründerväter des Volkes Israel, mit denen Gott angefangen hat, als die Wurzeln eines Baumes, kann man sich mal gut vorstellen. Und dann die Geschichte des Volkes Israel und alles, was Gott gesagt hat, auch das Gesetz, die ganzen prophetischen Schriften als den Stamm. Und daraus erwachsen dann die Zweige, an denen Laub hängt und nachher auch Früchte. Das ist dann das Neue Testament. So organisch ist das zu sehen. Das Alte Testament ist der Boden bzw. die Pflanze und das Neue Testament ist die Erfüllung dessen, was immer schon gesagt war. Und dabei geht es besonders um den Messias Jesus Christus. In dem erfüllt sich alles. Entweder bei seinem ersten Kommen in unsere Welt, bei dem er auch diese Worte gesprochen hat, oder bei seinem zweiten Kommen, das noch aussteht und auf das Christen zuleben. Jesus selbst sieht die heiligen Schriften des Alten Testaments als Wort Gottes an. Und er hat selbst nach den Ordnungen und Geboten für die tägliche Lebensgestaltung gelebt, vollständig. Das haben die Führer der Juden an mancher Stelle dann erleiden müssen. Sie haben ja immer danach gesucht, was können wir ihm vorwerfen? Wie können wir ihn beim Volk unglaubwürdig machen? Und am Ende, wie können wir ihn so verurteilen, dass er rechtmäßig endlich zum Tode verurteilt werden kann? Und sie haben nichts gefunden. Es war nichts auszusetzen an ihm. Es gab ja zusätzlich zu diesen Geboten für die Lebensgestaltung, man könnte auch das moralische Gesetz sagen, gab es ja auch eine ganze Reihe von Opfer- und Reinheitsvorschriften. Wenn man die mal zusammenfasst, wird meiner Ansicht nach deutlich, dass ein Mensch, so wie er ist, nicht mit Gott in Verbindung kommen kann. Dass das nicht zusammenpasst. Dass dort eine Trennung besteht. Dass wir rein werden müssen. Wir hatten es vor 2 Wochen. Selig sind, die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Und nun wird im Neuen Testament beschrieben, dass Jesus das eine Opfer wurde, das endgültig und ein für alle Mal den Zugang für uns Menschen zu Gott ermöglicht. Anhand dieser Opfervorschriften erkennen wir, dass Jesus sein Leben für uns, also an unserer Stelle und zu unseren Gunsten, hingegeben hat, damit wir leben. Weil Gott uns um jeden Preis bei sich haben will. Er will unbedingt unter allen Umständen und egal was es ihn kostet, dass du lebst. Die Reinheits- und Opfervorschriften sind insofern erfüllt. Denn rein wird man jetzt durch den Glauben an Jesus Christus. Da wird der Abstand überbrückt. Man kann sich selbst gar nicht reinigen. Es geht nicht um eigene Qualität, die man mitbringen muss. Das wird in Jesus deutlich. Und Gott hat uns seine Gebote zur Lebensgestaltung gegeben, weil er uns so liebt. Das wird ja gerade in Jesus auch sichtbar, diese Liebe. Und Jesus sagt nun, Gott wird uns am Ende der Tage nicht sagen, ach wisst ihr Leute, alles was ich gesagt habe, das habe ich gar nicht so gemeint. Er wird auch nicht sagen, meint Jesus, ihr müsst das alles gar nicht so genau nehmen. Sondern er sagt, kein einziger Teil, auch nur des kleinsten Buchstabens davon, wird ungültig. Für Jesus bedeutet Vertrauen auf Gott, dass wir ihn ernst nehmen. Dass wir seine Gebote also auch als verbindlich ansehen und uns davon bewegen lassen. Er hat das ja selbst mal zusammengefasst, was wir an Geboten im Alten Testament lesen. In zwei. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Das ist das höchste Gebot, das andere aber ist dem gleich. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die einzelnen Beschreibungen, zum Beispiel in den berühmten 10 Geboten, sind Grenzen, die markiert werden, damit wir in der Spur der Liebe zu Gott und Menschen uns bewegen. Es sind aber nur die Grenzen. Sie beschreiben noch nicht das Ganze. Jesus sagt jetzt aber, es steht euch nicht zu, diese Wegmarkierungen Gottes für ein gelingendes Leben für ungültig zu erklären. Wer Menschen dazu anleitet, der widerspricht Gott, sagt Jesus. Er beschreibt gar nicht genau, was das dann heißen soll. Dass man der Kleinste ist im Himmelreich oder der Größte, wird gar nicht genau ausgeführt. Aber jeder von uns kann selber in der Bibel nachschlagen, was das dann bedeuten kann. Jesus gibt uns also als erstes mit, nehmt Gott ernst, Leute. Gott hat geredet. Und er sagt, was er meint. Und er meint auch, was er sagt. Als zweites geht Jesus nun tiefer auf die Verfassung unseres Herzens ein. Zweitens, Gott will uns verändern. Denn ich sage euch, spricht Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Gerechtigkeit ist in der Bibel der Begriff dafür, dass jemand sich einer Person, zu der er in einem Verhältnis steht, gegenüber angemessen verhält. Also dem Verhältnis entsprechend. Geht er anders mit dieser Person um, ist er ungerecht. Im Verhältnis zu Gott bedeutet das für uns Menschen, dass wir Gott in jeder Lage vollkommen vertrauen. Das ist angemessen für das Leben mit dem Schöpfer. Und dass wir deshalb unser Leben so gestalten, wie er es sagt. Denn Vertrauen bedeutet auch Gehorsam. Man könnte jetzt die Worte von Jesus so übersetzen. Wenn eure Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Es ist völlig angemessen, wenn uns hier der Atem stockt. Wir gucken genau hin. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind ja damals die Leute gewesen, die es mit Gottes Geboten ganz besonders ernst nehmen wollten. Als solche galten sie jedenfalls, als Führer des Volkes und die, die zu sagen haben, auch wie das läuft und wie das geht. Sie kannten sich in den Heiligen Schriften aus, sie konnten die sogar teilweise zitieren wörtlich. Im Matthäusevangelium Kapitel 23 lesen wir, wie Jesus das Verhalten dieser Menschen betrachtet hat. Er spricht offen darüber in diesem Kapitel, dass die Führenden des Volkes zwar dem Volk lauter Vorschriften machen, selbst sich an diesen Vorschriften allerdings immer wieder vorbeidrücken, selbst nur oberflächlich nach den Geboten Gottes gelebt haben. Da, wo es ihnen nämlich nicht möglich schien, erfanden sie Ausreden. So machte es dann den Eindruck, als würden sie sich an die Gebote halten, aber sie konnten sie umschiffen. Jesus nennt dafür konkrete Beispiele. Wir können gar nicht auf alle einzeln eingehen. Den Kern seiner Kritik formuliert er aber so. Er verfolgt selbst in manchen Kleinigkeiten die Gebote mit großer Genauigkeit. Aber das, worum es Gott vor allem geht, das lasst ihr außer Acht. Nämlich gerechtes Urteil im Volk, das Erbarmen mit Menschen, die Hilfe brauchen, und das Vertrauen auf Gott. Das kommt in eurem Herzen nicht vor. Das heißt, sie täuschen nicht nur das Volk mit ihrer Lebensweise und Umgehensweise, sondern sie täuschen auch sich selbst. Vielleicht nicht mal in der Meinung, dass sie Gott täuschen könnten, was ja auch nicht geht. Sie sind sich nicht im Klaren darüber, was wirklich los ist. Das ist die Grundproblematik, die Jesus ihnen ins Stammbuch schreibt. Und er macht deutlich, dass es eine Art zu glauben gibt, in der man sich irgendwie nach Gottes Geboten richtet, sich damit aber gar nicht um Gott schert. Man lebt trotzdem nur für sich selbst. Da sind die Gebote, die Gott uns gibt, die Regeln, nur eine Leiter, auf der wir Stufe für Stufe hochklettern können. Warum auch immer, um bessere Menschen zu werden. Jeder Mensch lebt mit einem Maßstab, den er verfolgt und beurteilt daran auch die anderen. Manche stehen drüber, manche stehen drunter. Und wer an Gott glaubt, hat dafür die Gebote Gottes. Furchterregend, dass wir Gott dazu missbrauchen können, dass wir uns selber steigern. Tja, womit hat Jesus denn nun so ein Problem? Es ist doch gut, wenn ein Mensch Gottes Gebote hält. Das entdecken wir zum Beispiel sehr deutlich in den Erklärungen, die der ehemalige jüdische Gelehrte Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom macht. Natürlich ist es gut, nach Gottes Geboten zu leben, sagt er, weil sie gut sind. Sie kommen ja aus Gottes Liebe heraus. Das geht aber eben gerade nur im Vertrauen auf Gott. Wenn man darin verwurzelt ist, wie gut Gott zu uns ist, wenn man von seiner Liebe erfüllt und bewegt ist. Nur so ist kein Mensch von sich aus. Und deshalb beschreibt dieser gelehrte Paulus, der einmal einer von ihnen war, dass die Gebote Gottes vor allem dazu da sind, zu offenbaren, was in unserem Herzen wirklich los ist. Und dass wir im Herzen schief liegen, dass wir Menschen kaputt sind. Sie sollen offenlegen, dass wir uns immer damit beschäftigen, uns selber zu steigern und uns um uns selber zu drehen, uns Qualität und Wert selbst zu beschaffen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, und es gibt sie heute unter uns Christen zahlreicher, als man denken könnte, die haben augenscheinlich Gottes Gebote sehr wichtig genommen, weil Gott ihnen angeblich so wichtig sei. Behaupten kann man das ja ständig. Je weniger Gott uns wichtig ist, desto mehr redet man vielleicht sogar davon. Sonst müsste man es ja eigentlich gar nicht so betonen. Es ging ihnen aber überhaupt nicht um Gott. Das prangert Jesus an. Sie haben die Gebote gehalten, um hochzusteigen auf der Leiter, und Gott war ihnen so gesehen eigentlich nur Mittel zum Zweck. Gott sollte endlich mal zufrieden sein und ihnen ein hochstehendes Qualitätsurteil aussprechen. Letztlich geht's um mich dabei. Deshalb war in ihrem Leben, auch wie Jesus das dann ja Matthäus 23 beschreibt, so wenig Liebe zu ihren Mitmenschen zu finden. Denn wo man sich alles selbst hart erarbeiten muss, da ist nicht viel Raum für Zuwendung zu Menschen, die sich nicht so darum bemühen und die es nicht so hinbekommen. Doch, es ist Raum dafür, doch. Wenn man sie gerade mal wieder dazu missbrauchen kann, dass sie meine Hilfe brauchen, damit ich umso besser werde wieder, dann sind Menschen, die Hilfe brauchen und schwach sind, natürlich äußerst willkommen. Aber es geht leider wieder nicht um sie, um den Menschen, um den anderen Menschen, sondern es geht wieder um mich. dabei. Ich habe wieder die Möglichkeit, auf der Karriereleiter eine Stufe weiterzukommen. Diese Art von Gerechtigkeit ist Selbstgerechtigkeit. Man tut so, als wäre einem wichtig, was Gott wichtig ist, und würde deshalb so leben, wie er es will, nach seiner Gerechtigkeit. Aber es geht einem nur um sich selbst. Jetzt die Worte von Jesus. Wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten, nicht weit übertrifft, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Vielleicht ist jetzt verständlich geworden, warum Jesus das so sagt. Jesus wird dann in der Bergpredigt ausführlich noch erklären, wie Gott seine Gebote gemeint hat, dass es eben nicht nur darum geht, als äußerliche Haltung etwas an den Tag zu legen, sondern dass es darum geht, im Herzen von Liebe bewegt zu sein und deshalb das Gute für den anderen zu wollen. Und dass es deshalb auch schon im Herzen anfängt, bevor wir etwas tun oder sagen. Und wer Gott mal so ernst genommen hat, dass er seine Gebote für das eigene Leben gelten lässt und sich dabei auch noch selbst ehrlich betrachtet, der hat längst die Erfahrung gemacht, dass er die Liebe, die dazu nötig ist, aus sich selbst nicht hervorbringt. Will Jesus denn nun sagen, dass niemand in den Himmel kommt? Die Gerechtigkeit, die nicht selbst hergestellt wird vom Menschen, sondern die darüber hinausgeht, hat Jesus in einer Vergleichsgeschichte deutlich gemacht. Sie wird auch bei Matthäus berichtet, Kapitel 18. Da erzählt Jesus von einem Knecht, der seinem Herrn eine unbezahlbare Summe Geld schuldet. Man könnte es vermutlich mit etwa 100 Millionen Denaren beschreiben, während ein Denar der Tageslohn eines normalen Arbeiters ist. Unbezahlbar. Wie es zu dieser hohen Summe an Schuld kam, spielt für Jesus keine Rolle, beschreibt er nicht. Der Knecht kann natürlich nicht bezahlen und fleht seinen Herrn um Geduld an. Er will das Geld doch irgendwie beschaffen, er brauche nur noch Zeit. Jeder, der sich mit der damaligen Summe auskennt, weiß, das geht überhaupt nicht, was will er denn? Aber das weiß der Herr ja. Und er hat Erbarmen mit seinem Knecht, sperrt ihn nicht ein, sondern lässt ihn frei und vergibt ihm auch noch die Schuld. Also er lässt ihm das Geld. Der geht als freier Mann aus der Haustür raus. Kaum ist er aus der Haustür raus, trifft er einen seiner Mitknechte, also auch einen Knecht des Herrn, auf seiner Stufe, und der schuldet ihm nun etwas Geld, 100 Denare. Auch der fleht, ach, gib mir noch Zeit, ich muss es noch irgendwie erarbeiten, ich will es dir ja bezahlen. Wäre auch möglich gewesen. Aber der erste Knecht, dem die Schuld erlassen wurde, sagt, nein, 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 so läuft das nicht. Du musst jetzt bezahlen, und zieht ihn zur Rechenschaft und lässt ihn einsperren. Tja, das haben Leute mit angesehen, so beschreibt Jesus das. Und berichten das dem Herrn, wie dieser Knecht mit seinem Kollegen umgegangen ist. Nach der Erfahrung, die er gemacht hat mit seinem Boss. Der lässt ihn wieder kommen und spricht ihn darauf an. Und jetzt sagt er ihm, konntest du nicht deinem Mitknecht das bisschen Geld erlassen? Gut, dann zahle mir auch, was du mir schuldig bist. Und es bleibt für diesen Knecht nur das Gefängnis. Weil er so unbarmherzig war, hat er in dem Herrn jetzt auch ein unbarmherziges Gegenüber. Der Knecht hat ja, und das muss man mal festhalten, von einem absoluten Maßstab her gesehen, überhaupt nichts Unrechtes getan. Es war sein volles Recht, die Summe Geld einzufordern, die der Mitknecht ihm schuldete. Das ist ja auch im Miteinanderleben, nicht nur in unserer Gesellschaft, auch unter uns Christen immer wieder so. Was wir fordern, ist nur unser Recht. Der andere soll uns bitte behandeln, wie es recht ist. Er soll mir bitte geben, was recht ist. Ich fordere doch nur ein, was mir auch wirklich zusteht. Tja, nun ist Gerechtigkeit ja ein Beziehungsbegriff in der Bibel. Und beide dieser Knechte unterstehen dem Herrn. Also das Verhältnis zu ihm ist erstmal die Beziehung, in der sie leben. Und dieser Knecht hat erfahren, dass der Herr ihm eine unbezahlbare Schuld erlässt. Im Verhältnis zu seinem Herrn wäre es nun angemessen gewesen, dem Mitknecht auch seine Schuld zu erlassen, zumal sie viel kleiner ist. Wir für uns müssen ja immer vor Augen haben, der das hier erzählt und der uns diese Worte sagt, um die es heute geht, das ist der Sohn Gottes, den der Vater in unsere Welt geschickt hat, um uns zu retten. Er hat sein Leben für uns hingegeben, um unsere Schuld damit zu bezahlen, damit Gott sie uns erlassen kann. Das Thema Schuld ist überhaupt die Beschreibung dafür, was Gott für uns getan hat in seinem Sohn Jesus Christus. Gott verschafft uns Gerechtigkeit, indem er uns für gerecht erklärt, ohne dass wir es von uns aus gewesen sind. Er schenkt uns diese Gerechtigkeit. Gott erlässt die unbezahlbare Schuld. Und niemand hat eine größere Schuld Menschen gegenüber als die, die er Gott gegenüber hat. Deshalb, was uns andere Menschen schuldig bleiben, ist immer kleiner als das, was wir Gott schuldig geblieben sind. Und was er uns bereitwillig und großzügig vergeben hat, wofür er selbst noch die Rechnung bezahlt hat. Der einzige Lebensstil, der so einem Gott entspricht, ist der, dass wir seine Liebe nun an jeden Menschen weitergeben. Die Liebe Gottes ist ein fließendes Gewässer. Sie kann nicht aufgehalten werden oder sie stirbt in uns. Der Maßstab für ein Leben mit Gott ist also nicht mehr ein Gesetz, an dem wir messen können, wie gut wir sind oder auch wie schlecht. Sondern der Maßstab für ein Leben mit Gott ist seine Liebe, die sich bedingungslos selbst für uns hingibt. Gottes Gebote zeigen uns, wie das konkret gelebt wird, so als Rahmen. Insofern sind sie auch absolut ernst zu nehmen. Aber Gottes Liebe ist ein noch viel tieferer und darüber hinausgehender Maßstab. Denn unser Maß ist nun nicht mehr, was hat Gott festgelegt, wie ich mich verhalten soll, sondern wie geht Gott mit mir um? Das möchte ich für jeden gelten lassen. Gott will uns verändern zu Menschen, die mit sich selbst und anderen großzügig umgehen, die anderen bereitwillig vergeben und ihnen Gutes tun, wo sie nur können. Ob es dazu eine genaue Vorschrift gibt oder nicht. Gott lieben und unsere Mitmenschen wie uns selbst wird dort Wirklichkeit, wo wir selbst uns zeigen lassen, wie Gott uns liebt und es in uns aufnehmen. Und wo wir uns dadurch mit von ihm verändern lassen und selbst großzügig werden. Jesus wird die praktischen Auswirkungen noch genauer beschreiben. Da wird uns noch manchmal der Atem stocken. Aber vor allem werden wir das Fürsein Gottes für uns Menschen heraushören. Und wir werden entdecken, wie Gott uns in seinen Herzschlag mit hineinnehmen will. Wer Gott ernst nimmt, findet in seine Liebe hinein und damit ins echte Leben.